Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Das Risiko der Regierungsbildung. In Spanien haben sich Sozialisten und Podemos auf eine Linkskoalition geeinigt. Allein ihre Mehrheit wird aber nicht reichen. Jetzt kommt es auf eine katalanische Partei an. Mit Jahresbeginn hat Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Was Zagreb nun voranbringt, wird gerade die Bundesregierung interessieren. Denn im Sommer ist Deutschland dran. Aus Kroatien kommt heute auch unser dritter Beitrag. Wir besuchen eine Schuhfabrik in Slawonien, die im kroatischen Unabhängigkeitskrieg schwer beschädigt wurde, deren Erfolg ohne das jugoslawische Erbe aber wohl geringer wäre. Viermal haben die Spanier in den letzten 4 Jahren ein neues Parlament gewählt, doch im Anschluss konnten sich die Abgeordneten nie auf eine stabile Regierungsmehrheit einigen. Die letzten vorgezogenen Parlamentswahlen fanden im November statt. Die Sozialisten hatten zwar mit großem Abstand vor der konservativen Volkspartei gewonnen, doch zum Regieren reichten die Parlamentssitze bisher nicht. Noch kurz vor Jahresende haben die Sozialisten und Podemos überraschend ein Regierungsprogramm angekündigt. Trotzdem, ob sie aber auch regieren werden, darüber entscheidet ausgerechnet ein Teil der katalanischen Separatisten. Hans-Günther Kellner über die komplizierte Regierungsbildung in Madrid.
Die Mienen spiegelten Erleichterung. Wochenlang hatten die Sozialisten mit Podemos verhandelt und keine Nachricht sickerte in dieser Zeit nach außen. Nun konnten der amtierende sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez und Podemos-Generalsekretär Pablo Iglesias ihr Regierungsprogramm vorstellen. Sánchez erklärte: Wir wollen dieses Land voranbringen. Es soll besser werden, als das es heute schon ist. Wir wollen die Digitalisierung der Wirtschaft vorantreiben, würdige Arbeit schaffen, angemessene Renten garantieren, eine gerechte ökologische Umgestaltung auf den Weg bringen, die Gleichstellung von Frauen und Männern garantieren und für soziale Gerechtigkeit sorgen. Mehr Geld für Sozialpolitik, Rentenerhöhungen, um die Inflationsrate, eine gesetzliche Beschränkung der Mietsteigerungen, ein höherer Mindestlohn – das ist der Kern der Vereinbarung. Im Gegenzug sollen Menschen mit einem Einkommen ab 130.000 Euro mehr Steuern bezahlen. Podemos-Chef Pablo Iglesias sprach von einem historischen Abkommen, unterstrich, dass es sich um die erste Koalitionsregierung in Spanien seit dem Tod von Diktator Franco handelt – und erklärte, warum sie so wichtig ist. Die soziale Sicherheit ist der Impfstoff gegen die Rechtsradikalen, die die Demokratie in Europa bedrohen. Zudem wollen die Partner Maßnahmen der konservativen Vorgängerregierung von Mariano Rajoy zurücknehmen, so etwa Einschnitte beim Kündigungsschutz. Die Koalitionspartner haben dafür aber bislang noch keine Mehrheit, kommentierte der Politologe Victor Lapuente im spanischen Rundfunksender Cadena Ser. Immer noch ist fraglich, woher die entscheidenden Stimmen im Parlament kommen sollen. Die Sozialisten benötigen ja die Unterstützung von 8 bis 10 Fraktionen. Die haben teilweise widersprüchliche Forderungen. Es ist noch nicht sicher, ob sich die linken baskischen Separatisten oder ein Teil der katalanischen Separatisten tatsächlich enthalten werden. Sánchez braucht auch die Unterstützung der kanarischen, kantabrischen und galizischen Regionalisten. Daraus eine solide Koalition zu formen, wird nicht leicht. Viel hängt insbesondere von der republikanischen Linken Kataloniens ab, der größten der 3 separatistischen katalanischen Fraktionen im spanischen Parlament. Parteichef Oriol Junqueras war erst im Herbst wegen Aufruhrs zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Enthalten sie sich der Stimme, könnte der Weg für Pedro Sánchez frei sein. Der Sozialist setzt die Partei in gewisser Weise unter Zugzwang. Er bietet ihr ein linkes Regierungsprogramm an, das ihrer ideologischen Prägung entspricht, und zur Lösung der Katalonienfrage sagt Infrastrukturminister José Luis Ábalos: Wir müssen das Zusammenleben innerhalb Kataloniens reparieren. Wir müssen den Konflikt überwinden. Daran muss auch die Bevölkerung beteiligt werden. Wir müssen sehen, wie wir das machen, aber grundsätzlich wollen wir diesen Konflikt im Dialog lösen. Damit ist weniger ein neues Unabhängigkeitsreferendum als vielmehr ein neues Autonomiestatut Kataloniens im Rahmen der spanischen Verfassung gemeint. Die Verhandlungspartner sind zuversichtlich, dass die republikanischen katalanischen Separatisten dem Abkommen auf ihrem kleinen Parteitag heute zustimmen. Eine solche Rückkehr zu einer pragmatischeren Politik könnte das Ende der gegenseitigen politischen Blockade in Katalonien und Spanien bedeuten. Eine große Koalition hatten hingegen Sozialisten wie Konservative ausgeschlossen. In der Sozialistischen Parteizentrale blickt man mit Entsetzen auf die Konsequenzen der Großen Koalition bei den deutschen Genossen. Außerdem will Pablo Casado, Chef der konservativen Volkspartei, das Feld der Opposition nicht ausgerechnet der ultrarechten Vox überlassen. Wir wären damit keine politische Alternative mehr. Wenn diese Regierung scheitern würde, und sie würde scheitern, wären die radikalsten Parteien die einzige Alternative.
Informationen von Hans-Günther Kellner aus Madrid. Die erste Abstimmung über die Koalition könnte dort am Wochenende stattfinden. Alle 6 Monate wird der EU-Ratsvorsitz von einem Mitgliedstaat an den nächsten übergeben. Zuletzt war Finnland dran, seit gestern Kroatien und in einem halben Jahr wird es Deutschland sein. Formal geht es darum, die Ministerratssitzungen der Europäischen Union zu organisieren. Also Schwerpunktsetzung, Tagesordnung, Kompromissvorschläge und auch Gastgeberpflichten. Wenn es gelingt, gerade schwierige und strittige Dossiers zu einem Erfolg zu bringen, wird das unter Diplomaten und Fachleuten positiv verbucht. Kroatien ist allerdings keine EU-Supermacht, sondern immer noch Newcomer, der vorerst letzte Staat, den die Europäische Union aufgenommen hat. Was also könnte Kroatien voranbringen? Dazu unser Korrespondent Paul Vorreiter aus Brüssel.
Ein Europa, das sich entwickelt, das verbindet, das schützt und seinen Einfluss geltend macht. Das ist das Motto der kroatischen Ratspräsidentschaft. Das südosteuropäische Land hat sich eine Liste mit Themenschwerpunkten gegeben. Es will bessere Lebensbedingungen für Europas Bürger schaffen, den Klimaschutz voranbringen, Rechtsstaatlichkeit stärken, Cyberbedrohungen abwehren sowie der EU eine stärkere Stimme auf internationaler Bühne verleihen. Die Aufgaben sind vielfältig, die sich das kleine Land mit seinen gut 4 Millionen Einwohnern gesteckt hat. Vielleicht sind sie sogar zu ehrgeizig?
Ich glaube, die Frage, was man hinbekommt in einer Ratspräsidentschaft, hat weniger was mit der Größe eines Landes zu tun, sondern vielmehr mit der Ambition. Und bei Herrn Plenković, der wirklich überzeugter Europäer ist, sehe ich große Ambitionen.
Sagt der CDU-Europaabgeordnete Daniel Kaspari. Ambitionen werden auch nötig sein. Denn viele Streitfragen in der EU sind nach wie vor ungelöst. Zum Beispiel, wie soll eine europäische Migrationspolitik aussehen? Welche konkreten Schritte stehen jetzt an auf dem Weg zu einem klimaneutralen Europa? Und, was allen voran in Brüssel interessiert, werden die Kroaten es schaffen, dem neuen EU-Haushalt 2021-27 Konturen zu verleihen, nachdem die vorangegangene finnische Ratspräsidentschaft nicht weit gekommen ist? Dušan Reljić, der Brüsseler Büroleiter von der Stiftung Wissenschaft und Politik, betont die eigenen Interessen Kroatiens in den Haushaltsverhandlungen.
Alle Länder, die mehr aus dem Haushalt beziehen, als sie einbezahlen, sind in der Position, dass sie Forderungen stellen können, aber letztlich ist die Entscheidung bei denen, die das Geld vorschießen. Kroatien bekommt in diesem Haushalt der EU 8 Milliarden Euro an Darlehen, also Geld, das man nicht zurückzahlen soll. Und für all diese Länder ist am wichtigsten, dass diese Summen nicht angetastet werden. Und wenn es geht, wenn sie noch mehr bekommen können, dann ist es gut. Aber sie sind nicht in der Lage, die Geldgeber dazu quasi zu zwingen.
Kroatien gehört zu einer Gruppe aus insgesamt 16 südlichen und östlichen EU-Staaten, wie zum Beispiel Polen und Rumänien, die sich als Freunde der Kohäsionspolitik bezeichnen. Die Staaten fordern eine Finanzierung auf dem bisherigen Niveau und ein Ende der Rabatte. Die EU-Kommission hatte unterdessen vorgeschlagen, die Finanzmittel für die gemeinsame Agrarpolitik und die Kohäsionspolitik um jeweils rund 5% zu kürzen. Aber nicht nur der Streit um die Ausgestaltung des Haushalts dürfte die kroatische Ratspräsidentschaft prägen. Ein weiterer Schwerpunkt dürfte die Debatte über die Westbalkanerweiterung sein, der Kroatien neuen Schwung verleihen will. Das südosteuropäische Land möchte Überzeugungsarbeit leisten, dass es notwendig sei, Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zu beginnen. Frankreich hatte im vergangenen Herbst den Staat blockiert. Höhepunkt dieser Debatte dürfte die Westbalkankonferenz im Mai sein. Dusan Reljic sieht darin eine Chance für Kroatien, seine Fähigkeiten als Ratspräsidentschaft unter Beweis zu stellen. Aber auch in Fragen der nachbarschaftlichen Beziehungen könnte es mit gutem Beispiel vorangehen.
Kroatien hat mit keinem der Nachbarstaaten seine Grenzen geklärt. Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie man in der EU auch vorankommen könnte. Slowenien und Kroatien sind EU-Länder. Und trotzdem haben sie eine bittere Fehde wegen ein paar Quadratmeter Grenze in der Adria. Wenn Kroatien in dieser Hinsicht sich als Vorreiter zeigen könnte, bei Sachen wie Verständigung, Stärkung der regionalen Kooperation, Unterstützung der Westbalkanländer, die der EU beitreten wollen, das wäre wirklich etwas, was bleiben würde von der EU-Präsidentschaft Kroatiens.
Dusan Reljic verweist ebenso darauf, dass Kroatien während seiner Ratspräsidentschaft auch auf die Unterstützung der deutschen Diplomatie zählen kann. Nach Kroatien übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020. Die Vorbereitungen für eine geschmeidige Staffelstabübergabe laufen bereits. Oder wie es Andreas Peschke, der Leiter der Europaabteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin, augenzwinkernd beschreibt.
Wenn wir unsere kroatischen Freunde treffen, dann sagen wir ihnen immer, wir unterstützen eure Präsidentschaft nach Kräften, damit ihr alle Themen, die besonders schwierig sind, schon erfolgreich unter eurer Präsidentschaft beenden könnt und wir dann nur noch die schönen und leichten Themen unter unserer Präsidentschaft lösen müssen. So wird es natürlich nicht ganz kommen, aber klar, alles, was die Kroaten voranbringen können, darauf können wir dann gut aufbauen.
Ein Beitrag von Paul Vorreiter und Sie hören gleich mehr zu Kroatien. Kroatien und Jugoslawien, das war schon lange vor dem blutigen wie bitteren Ende der jugoslawischen Föderation eine Beziehung voller Spannungen. Der große Genosse Josip Broz Tito war Kroate, ja, aber die Angst vor der serbischen Dominanz war in Zagreb trotzdem immer vorhanden. Und der kroatische Frühling war schon in den 1960er Jahren ein deutliches Zeichen dafür, dass Brüderlichkeit und Einheit in Jugoslawien mit keiner Ewigkeitsgarantie versehen waren. Deshalb ist es ironisch, dass die Schuhfabrik Borovo von der Jugo-Nostalgie profitiert. Starters heißen jene Tischtennisschuhe, die in den 70er Jahren unter Jugendlichen in Mode kamen. Sie wurden im kroatischen Slavonien von Borovo produziert und das werden sie noch immer. Auch diese Fabrik hat unter dem Krieg in Kroatien und damit dem Zerfall Jugoslawiens gelitten. Doch Starters sind jetzt wieder ein Erfolg. Gret Eggerichs über diese jugoslawisch-kroatische Wirtschaftsgeschichte.
Man sieht hier all die verfallenen Gebäude.
Krešo Pavlic fährt durch das Tor aufs Firmengelände. Vorbei am Pförtnerhäuschen und an roten Backsteinblöcken mit Einschusslöchern und leeren Fensterhöhlen, aus denen Efeu wächst. Große Hallen, in denen bis vor 28 Jahren massenhaft Schuhe und Autoreifen hergestellt wurden. 23.000 Menschen waren hier beschäftigt. Die Produktion der Schuhe läuft noch, wenn auch viel kleiner, erzählt Krešo. Er ist Einkäufer hier und bestellt Gerbstoffe, Leder und Textilien für den laufenden Betrieb.
Vor ein paar Tagen haben wir Chemikalien aus Serbien geliefert bekommen. Als der LKW ankam, waren 4 Migranten drin. Ich glaube, Pakistaner. Die sind gerannt, als wir ausgeladen haben. Sie hatten sich zwischen den Paletten versteckt. Der Fahrer wusste nichts. Oder er hat sie selbst eingeschleust.
Die Donau, seit über 20 Jahren Grenze zu Serbien, ist nur ein paar Meter von hier entfernt. Trotz der vielen guten Verstecke auf dem riesigen Gelände sind die 4 Männer nicht weit gekommen.
Wir haben die Polizei gerufen, die haben sie mitgenommen, fertig.
Flüchtlingshilfeorganisationen in Zagreb prangern regelmäßig die Brutalität kroatischer Grenzbeamter an. Krešimir findet das harte Durchgreifen richtig. Es ist Samstag. Außer Krešo ist nur der Pförtner, der Produktionschef und eine Näherin da. Eins der zerschossenen Industriegebäude wurde nach dem Unabhängigkeitskrieg wieder aufgebaut. Inmitten der Ruinen ringsum wird hier produziert.
Unser Gründer ist der Schuhfabrikant Bárta aus Tschechien.
Jan Bárta baute direkt am Flussufer ein Tochterunternehmen seiner Schuhfabrik in Mähren. Das war Anfang der 1930er Jahre. Die Fabrik wurde zum größten Hersteller von Schuhen auf dem Westbalkan. Der erste Krieg, den das Unternehmen überlebte, war der Zweite Weltkrieg. Danach verstaatlichte die jugoslawische Regierung die Fabrik, machte ein Kombinat daraus und nannte es Borovo. Neben Schuhen produzierte ein wachsendes Heer von Arbeitern nun auch Reifen und Maschinenteile. Aus allen jugoslawischen Teilrepubliken zogen Arbeitskräfte hierher. Heute sind nur noch 600 Leute bei Borovo beschäftigt. Gut 300 in der Schuhproduktion, 200 Verkäuferinnen in den Schuhgeschäften im Land und ganze 100 in der Verwaltung. Borovo ist ein Staatsunternehmen.
Hier werden die Leder- und Textilschuhe hergestellt, im anderen Flügel die Gummistiefel.
Die Produktionshalle ist an diesem Samstag menschenleer. Neben den Regalen mit den fertig genähten Oberschuhen stehen die Industrienähmaschinen, eine hinter der anderen. Snežanas Arbeitsplatz liegt mittendrin. Sie hat 1982 angefangen, bei Borovo zu arbeiten, als frisch ausgebildete Schuhtechnikerin.
Ich war auf der Schule damals, die gehörte zu Borovo. Ich habe 4 Jahre gelernt, vom Nähen, der Modellentwicklung bis zu Materialien.
Damals produzierte und vertrieb die Schuhfabrik alles. Von Damenpumps über Gummistiefel bis zu schweren Militärboots für die jugoslawischen Volksarmisten. Es gab Borovo-Läden in jeder größeren Stadt zwischen Skopje und Ljubljana. Ein Vierteljahrhundert nach der Auflösung Jugoslawiens ist die Gütertrennung noch lange nicht abgeschlossen. Kroatien streitet vor Gericht um diese Geschäfte. Die Regierung betrachtet sie als Firmeneigentum.
Die Läden sind überall in den Zentren der großen Städte, also sehr viel wert. Zum Beispiel unser Nachbar. Die Slowenen haben die Shops zurückgegeben. In Bosnien sieht es auch ganz gut aus. Nur Serbien ist schwierig. Dort haben wir auch eine weitere Fabrik. Die Serben sagen, die gehöre ihnen, weil sie auf serbischem Gebiet liegt.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg hat die kroatische Regierung das, was von der Schuhfabrik übrig war, in Staatsbesitz behalten. Sie hat früheren Mitarbeitern die Rückkehr hierher erleichtert. Die Produktion sollte weitergehen, der Zerstörung zum Trotz. Krešo und Ivan sind damit beschäftigt, eine verirrte Taube zu bewegen, die Halle durch das Fenster wieder zu verlassen. Aber der gefällt es ganz gut hier. Borovo hat natürlich auch einen Showroom. Ein fensterloser Saal mit den Schuhen der aktuellen und früheren Kollektionen in den Regalen ringsum. Das Staatsunternehmen hat in den vergangenen Jahren junge Designer beschäftigt und neue Modelle auf den Markt geworfen.
Hier steht unser Startas-Modell, mit dem wir in der Vogue waren. Das war natürlich super für die Marke.
Der alte jugoslawische Leinensneaker Startas. Von der Vogue im neuen Design weiße Einhörner auf rosa Grund empfohlen. Hier im Regal steht der Schuh neben der gerahmten Seite aus der Zeitschrift. Ein Ehrenplatz. Von einem Extrastrahler beleuchtet.
Die Tierschutzorganisationen sind schon auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir bei den Sneakers tierisches Material benutzen. Und wir können sagen, nein, machen wir nicht.
Doch trotz PR in der Vogue und einem Schuh, der zu veganen Konsumenten passt, die Regierung investiert nur das Nötigste in die Fabrik, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Schuhtechnikerin Snežana verdient 400 Euro im Monat. Gegenüber, in der verlassenen Halle, liegen Firmenakten aus den 80er Jahren. Ein alter Holztisch. Ein Schuh. Die Tauben dürfen hier ungehindert ein- und ausfliegen.
Ich bin schon traurig, das alles um mich herum zu sehen. Aber ich bin privat glücklich.
Diese kaputten Gebäude hier sind ja der Beweis, dass wir trotz der Probleme den Neustart geschafft haben.
Eine Reportage von Grit Eckerich, eine ganze Serie von Beiträgen aus Slawonien, finden Sie auf unserer Website deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek der Deutschlandradio-App. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.